Ja, wir kommen weiter heute Abend zum Psalm 139. Ein wunderbarer Psalm. Ich glaube, dieser Psalm ist einfach und doch müssen wir sie erfahren. Diese drei Psalmen von 137 bis 39 bilden eine Gruppe. Das zeigt, je mehr wir vorangehen mit dem Herrn und zu Reifen gelangen, werden wir mehr absolut sein für den Willen Gottes, für seinen wunderbaren Vorsatz. Es ist unmöglich, dass wir wachsen und zu Reife gelangen und nicht absolut sein für Zion. Das ist nicht möglich. Nein. Denn Zion, die Gemeinde, das Gemeindeleben ist so sehr im Herzen Gottes. Hebräerbrief sagt uns, wir sind alle hineingekommen zu dem himmlischen Zion. Halleluja. Zu der Gemeinde. Das ist es, was der Herr bauen möchte. Und ich glaube, der Herr hat sicherlich viele Heiligen berührt, selbst durch Psalm 137. Amen. Absolut zu sein für Zion. Es ist eigentlich gut, wenn wir eine Konferenz haben, nur über Zion. Das wäre schön, ne? Und dann, je mehr wir den Herrn erfahren, du wirst sehen, du bist einer, der wirklich vertraut war mit Gott. Du gewinnst Vertrauen, du wirst mehr und mehr, ja, dein ganzes Leben einfach ihm hingeben. In vielen Situationen weißt du schon nach, der Herr wird es erledigen. Als wir noch jünger waren und das Gemeindeleben angefangen haben zu bauen, damals war zwar schön, aber wir haben nicht, ja, solch ein Vertrauen. Dann hat der Herr uns durch viele, viele schwierige Situationen hindurchgebracht. Und lob den Herrn, durch diese Erfahrungen können wir heute ruhen. In ihm. Ja, egal was kommt, selbst wenn der Sturm kommt, wir haben solch eine Zuversicht. Lass es kommen, es wird auch vorbeigehen. Unser Gott ist ein Gott, der auch über alle Stürme steht. Ja, und heute haben wir alle Ruhe, Freude, eine große Zuversicht, ein Vertrauen auf diesen lebendigen Gott. Es ist sehr gut. Lob den Herrn. Und wir haben auch sehr viel erlebt, wie der Herr tatsächlich seiner Gemeinde geholfen hat. Und die Gebete der Heiligen gehört hat. Und er hat sehr viel getan für die Gemeinde. Lobe den Herrn, so wir gewinnen solch ein Vertrauen in den lebendigen Gott. Und dann kommen wir zu diesem dritten Psalm. Und hier heißt es, zur überragenden Größe der Erkenntnis des lebendigen Gottes gelangen. Ist das nicht wunderbar? Am Ende, du lernst diesen wunderbaren Gott kennen. Du entdeckst, wie herrlich Gott ist. Das ist das Schönste eigentlich im Gemeindeleben. Du, ja, wir können sagen, Halleluja, er ist wunderbar. Ja. Du kannst diesen lebendigen Gott nicht ausschöpfen, er ist einfach zu herrlich. Und das ist es ja, was Paulus gesagt hat in Philipper 3. Vielleicht können wir mal gemeinsam Philipper 3 lesen. Deshalb haben wir diesen Titel hier benutzt: zur überragenden Größe der Erkenntnis des lebendigen Gottes gelangen. Amen. Philipper Kapitel 3. O Herr, Vers 7, ab Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, ich achte auch alles für Verlust, wegen der überragenden Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um deswillen ich alle Dinge verloren habe und sie für Abfall achte, damit ich Christus gewinne. Amen. Halleluja. Und Paulus sagte im Vers 10, ich möchte ihn, ich würde hier sagen, noch mehr erkennen. Oder völlig erkennen, ganz erkennen. Natürlich, es ist unmöglich, ihn ganz zu erkennen. Wir brauchen die Ewigkeit, um ihn zu erkennen. Ja? Aber mindestens heute Abend müssen wir alle den Wunsch haben, Herr, ich möchte dich völlig erkennen. Mindestens mehr und mehr erkennen. Und wir können viele bezeugen heute Abend, je mehr wir die Herrlichkeit des Herrn schauen und erfahren, wie wunderbar dieser lebendige Gott ist, ja, desto mehr bist du bereit, alles zu lassen. Dann sind viele Dinge auf dieser Erde gar nicht mehr so wichtig für dich. Das heißt nicht, dass du nicht mehr ein verantwortungsvoller Mensch bist, aber viele Dinge, die für dich damals vielleicht so wichtig wären, am Ende ist es nicht mehr so wichtig. Ja, weil du diesen lebendigen Gott kennst. Bevor Paulus Jesus kannte und ihn begegnet hat auf dem Weg nach Damaskus, war viele Dinge für ihn sehr, sehr wichtig, besonders das Judentum. Er war der beste Student vom Gamaliel, der beste Student von dem besten Professor. Das war doch wunderbar, wichtig. Nicht wahr? Und alle sicherlich haben auf ihn geschaut. Hier ist ein junger Mann, der ist der Zukunft des Judentums. Nicht wahr? Und viele Dinge waren für ihn sehr, sehr wichtig. Das ganze Judentum da, das Wissen, alles, das Gesetz, nicht wahr? Und viele, viele Dinge, das war für ihn so sehr wichtig. Aber als er diesem Christus begegnet hat, war alles aus. Nicht mehr so wichtig. Es war für ihn wie Kot. Wie Schaden sogar. Gar nicht mehr so wichtig. Warum halten wir heute noch an die Welt fest, an viele Dinge noch so fest, weil wir den Herrn noch nicht so gut gekannt haben. Aber lob den Herrn, wir haben auch gesehen und erlebt in der Gemeinde, je mehr wir den Herrn erfahren haben und ihn kennengelernt haben, dann werden viele Dinge für uns nicht mehr wichtig. Sondern nur das, was er ist, ist für uns wichtig und das, was in seinem Herzen ist, das ist für uns wichtig. Ja, Christus und die Gemeinde, wie die Schwester immer gesagt hat, das ist für uns wichtig. Aber viele andere Dinge da sind nur Nebensache. Das ist nicht mehr wichtig. Lob den Herrn. Und ich glaube, dieser Psalm, gell, zeigt uns, wie wunderbar Gott ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der David, er hat ja so viele wunderbare Psalmen geschrieben, so wunderbar. Erinnere, David ist nicht nur ein König, sondern er war auch ein Prophet Gottes. So viele Psalmen, die er geschrieben hat, diesen wunderbare Erlebnisse und Beschreibungen von unserem wunderbaren Christus. Über sein Leiden, über seine Kreuzigung, über seine Auferstehung, über seine Auffahrt. So viel hat David über Christus gesehen. Wunderbar, sogar über seine Wiederkunft, über seine zukünftige Herrschaft. David hat so viel gesehen. Ja? Ich glaube, viele von uns, als wir damals Psalmen gelesen haben, das war nur ein Trostpsalmen für uns. Wenn wir Probleme haben, dann lesen wir ein paar Psalmen. Ja, dann werden wir getrost. Ja? Aber ich glaube, nach diesen 8 Jahren, dann lesen wir noch mal die Psalmen. Das ist ganz anders für uns heute. Was siehst du heute in den Psalmen? Christus und die Gemeinde. Ja, das ist wirklich wahr. Nicht nur den ganzen Reichtum von Christus, sondern auch das, was so sehr kostbar ist in seinem Herzen, nämlich die Gemeinde. Lob den Herrn. Und hier in diesem Psalm sehen wir nochmal, dass David am Ende, er kannte diesen Gott so gut. Ja, mir scheint, als ich diesen Psalm gelesen habe und nochmal gelesen habe, dass er David zu dieser überragenden Erkenntnis von dem lebendigen Gottes gelangt ist. Ja. Halleluja. Lass uns jetzt gemeinsam das lesen. Die Schwester 1 bis 6, die Brüder 7 bis 12, und dann nochmal die Schwester 13, sag mal bis 18, und die Brüder 19 bis 24, ja, machen wir so. Lob den Herrn, die Schwester. Amen. O Herr, denn siehe, es ist noch kein Wort auf meiner Zunge, dass du, O Herr, nicht schon völlig wusstest. Amen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Steig in den Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in Totenreich, siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich fassen. Spreche ich, Finsternis möge mich bedecken, so würde selbst die Nacht um mich zum Licht werden. Ja, bei dir ist Finsternis nicht finster, und die Nacht leuchtet wie der Tag. Bei dir ist Finsternis wie das Licht. Amen. Meine Niere gebildet. Amen. Wunderbar sind deine Werke. Das Sehr wohl. Amen. Amen. Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Amen. O Gott, deine Gedanken ist ihre Summe so groß. Amen. Mehr als der Sand. Amen. Ach Gott, wolltest du doch den Gottlosen töten? Weicht von mir, ihr Blutgierigen, denn sie reden boshaft gegen dich und deine Feinde erheben Falschheit. Hasse ich nicht, o Herr, die dich hassen, und ekel es mich nicht vor denen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind meine Freunde. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und siehe, ob irgendein böser Weg in mir ist. Und leite mich auf ewigem Weg. Ich glaube, wir brauchen gar keine Botschaft mehr. Wir sollen nur noch in dieser Versammlung beten lesen. So ein wunderbarer Psalm. Nicht wahr? Was können wir dazu noch sagen? Wir nur Amen sagen. Wirklich. Ja? Wer diesen Psalm liest, der ist am Ende sprachlos. Was kann ich noch sagen, hat er? Nicht wahr? Wie tief, wie echt, wie weit, wie breit ist die Erkenntnis von David über Gott. Nicht wahr? Zu wunderbar, zu umfassend. Wie der Herr, der auf dieser Erde war, niemand kannte den Vater so gut. Niemand hat jemals Gott gesehen. Niemand konnte sagen, wie er aussieht. Niemand. Johannes hat gesagt, niemand hat Gott jemals gesehen, aber der, der von dem Vater Schoß gekommen ist, er drückt ihn aus. Er hat ihn völlig kundgetan. Nicht wahr? Eigentlich dieser Psalm im Grund genommen beschreibt, dass unser Herr den wunderbaren Gott so gut gekannt hat. Ja. Wer kennt den Vater mehr als unser Herr? Nicht wahr? Und man kann sagen, David in diesem Psalm ist ein Bild wieder, ein Typus von unserem Herrn, der den Vater so völlig erkannt hat. Und er war völlig in dem Vater drin. Seine Gemeinschaft mit Gott war so inniglich, eine wunderbare Beziehung. Nun lasst uns mal kurz mal zu dieser Zusammenfassung kommen. In Vers 1 bis 6. David zeigt uns, dass unser Gott allwissend ist. Die Allwissenheit Gottes. Amen. Zu herrlich. Ja, als der Herr auf dieser Erde war, was hat er nicht gewusst? Sogar alle Gedanken der Menschen, auch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, bevor sie überhaupt etwas gesagt hat, da wusste Gott schon, was in ihrem Herzen verborgen war. Und Vers 1 bis 6 sehen wir, unser Gott, unser Herr ist, ja, ein wunderbarer Gott, der alles weiß. Das müssen wir wirklich kennenlernen. Es ist gut so, wenn wir diesen wunderbaren Gott kennen. Aber er fängt an und sagt, O Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Das ist ein Herz eines Menschen, der völlig für Gott ist. Wenn du ein Mensch, der nach Gott sucht und in dieser Gemeinschaft mit ihm lebt, du wirst solch ein Herz haben und du wirst zu Gott sagen, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Was kannst du verbergen vor Gott? Wer kann etwas von Gott verbergen? Kannst du? Nein. Niemand kann etwas von Gott verbergen. Selbst im tiefsten deines Seins. Du kannst keine Geheimnisse haben, was Gott gar nicht wusste. Nein. Und es tut uns sehr, sehr wohl, wenn wir vor Gott stehen und sagen, Herr, du hast mich völlig erforscht. Du kennst mich durch und durch. Was können wir von ihm verbergen? Deine Gedanken, dein Herz, was du vorhast, was verkehrt war oder was gut war, egal was es ist in deinem Herzen, Gott weiß alles. Du kannst nicht von ihm verbergen. Es ist so gesund, Geschwister, wenn wir vor dem Herrn stehen und ihm das sagen. Das macht uns alle gesund. Ja, jeden Tag, wenn du zu dem Herrn kommst und sagst, Herr, hier bin ich, was kann ich dir noch erzählen, was du nicht wusstest? Nicht wahr? Manchmal denke ich, es ist so dumm, wenn ich etwas vor diesem wunderbaren Gott, der alles weiß, verbergen möchte. Er weiß alles. Wir aber, im Gegenteil, wir wissen vieles nicht. Selbst wenn du denkst, du forschst alles, am Ende, du weißt genauso viel wie beim Anfang. Ja. Deshalb müssen wir uns demütigen vor Gott und ihm sagen, jawohl, Herr, durchforsche mich. Du kennst mich. Du kennst mich sehr, sehr gut. Ich kann dir nichts vormachen. Ich brauche nicht irgendetwas zu verbergen. Was kann ich noch verbergen? Vor den Menschen kannst du was verbergen. Aber vor Gott, wie kannst du noch etwas verbergen? Du kannst nichts verbergen. Und das ist sehr, sehr gut im Hause des Herrn heute in der Gemeinde. Wir können nichts verbergen. Ja, wenn du etwas verbirgst in der Gemeinde, der Herr wird es bloßstellen. Du kannst nicht lange in seinem Hause irgendwo verstecken und verbergen möchten. Nein, nein. Der Herr weiß alles. Und nicht nur das, was in deinem Herzen ist, sondern alle Dinge. Alle Dinge. Ich habe schon mal eine Geschichte erzählt, und das ist mir so kostbar, weil es eine sehr einfache Erfahrung, aber sehr kostbar. Als ich in Toronto war, habe ich erzählt, meine Neffe hat ein Teilchen von seinem Auto da, was er gespielt hat, verloren. Um die lange Geschichte kurz zu machen, haben sie überall gesucht, da auf der Wiesen und so weiter. Und meine Schwester und ich, wir sind gerade nach Hause gekommen, da haben die zwei jungen Menschen da gesehen, wie sie herumgesucht haben. Und dann haben wir gefragt, was sucht ihr denn? Ja, sie suchen eine Nadel, ein kleiner Teil, und ohne diesen Teil läuft ihr Wagen nicht. Und mein Neffe war gerade in dieser Zeit, hat er einen Konflikt in seinem Herzen und er ist nicht mehr sicher. Gott, existierst du wirklich oder nicht? Gell? Da war er schon ein bisschen Fragen zu dieser Zeit und ich wusste das. Wir haben versucht dann zu suchen. Da habe ich dem Herrn gesagt, Herr, du weißt alles. Du bist ja ein Gott, der alles weiß. Ja. Und weil du Gott bist, weißt du auch, wo diese Nadel ist, habe ich ihm gesagt. Denn um meines Neffens willen, dann sollst du mir bitte zeigen, wo du es versteckt hast. So, wir haben gesucht und gesucht. Es war schon bald abends und wir haben aufgegeben. Ich habe alle gesagt, lass uns jetzt nach Hause gehen. Ins Haus hineingehen. Das ist sinnlos zu suchen. So, er hat auch aufgegeben. Wir sind nach Hause gegangen, ins Tür hinein. Und kurz vor der Haustür war eine Matte da, mit vielen Löchern da. Da hat der Herr zu mir gesprochen, heb diese Matte auf. Da habe ich gesagt, wieso? Habe ich gefragt, warum, wieso? Kleingläubig war ich. Ich habe ja den Herrn gefragt, dann hat der Herr gesagt, heb die Matte auf, dann sage ich, wieso. Und möchte ich weiter rein, da hat der Herr nochmal zu mir gesagt, heb die Matte auf. Dann habe ich die Matte aufgehoben und siehe, die Nadel war dort. Tatsächlich. Ich war selber überrascht. Dann habe ich gesagt, komm mal, ist das, was ihr gesucht habt? Ja, hat er gesagt. Nicht wahr? Dann hat er mich gefragt, du hast bestimmt gebetet. Ich habe gesagt, wer sonst wusste, wer diese Nadel ist, wer diese Teilchen ist. Und das hat sein Glauben gestärkt. Ich habe ihm gesagt, auch dein Gebet wird Gott hören. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Nicht wahr? Er weiß alles. Er weiß alles. Nicht nur, was in deinem Herzen ist, sondern überall, was auf diese kleine Erdkugel ist. Für uns ist die Weltkugel so groß, gell? Für ihn ist es wie nur so groß da. Er braucht nur zu drehen und er weiß alles, was auf dieser Erdkugel ist. Ja, so ist es. Unser Gott ist ein Gott, der alles weiß. Du kannst ihm nicht vormachen, du kannst nichts von ihm verbergen. Deshalb tut es uns sehr wohl, zu ihm zu kommen und fragen, Herr, nun zeige mir, was in deinem Herzen verborgen ist, das möchte ich wissen. Ich möchte nicht dir dienen nach meiner Vorstellung. Wie viele Gruppen heute, wie viele Menschen heute versuchten, Gott zu dienen nach ihren Vorstellungen? Es wäre sehr schade, wenn du dein ganzes Leben hingibst und dachte, du hast richtig gemacht und doch am Ende hast du gemerkt, es war doch nicht das Richtige. Was machst du denn? Nicht wahr? So ist es gut für uns alle, in allen Dingen zu diesem lebendigen Gott zu kommen und ihn fragen. Denn er weiß alles. Was weiß er nicht? Nicht wahr? Unser Gott ist allwissend. Wirklich wahr. Es gibt so viele Verse in der ganzen Bibel eigentlich. Weil alles hat er geschaffen. Alles. Gell? Das Große hat er geschaffen, das Kleinste hat er geschaffen. Es gibt nichts, was unser lebendiger Gott nicht weiß. So der Mensch ist wirklich töricht, wenn er denkt, er kann etwas verbergen vor Gott. Nein. Nein, nein. Und daher, hier sagte David, O Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Lob den Herrn. Dann sagt er weiter, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Kannst du dir vorstellen? Das Sitzen ist doch unwichtig, oder? Wie oft sitzt du? Aber selbst wenn du sitzt, weißt, dass du jetzt dort gesessen bist. Und natürlich, wo du sitzt, weiß er auch. Sitzt du im Kino, das weiß er auch. Wo du sitzt, weiß er auch. Sitzt du in der Versammlung oder wo sitzt du? Das weiß er. Nicht wahr? Egal wo du sitzt, was du magst, der lebendige Gott weiß genau, ob du aufstehst. Das heißt, Geschwister, nichts in deinem Leben ist für unseren lebendigen Gott unwichtig. Schon beim Sitzen oder beim Aufstehen, was du machst früh am Morgen, wie viel Uhr du dein Wecker da gestellt hast, das weiß er. Sogar bevor du es eingestellt hast, er wusste schon, wie viel Uhr du es eingestellt hast. Ob du nach dem Wecker aufwächst, das weiß er auch. Er weiß alles. Nichts ist unwichtig für den lebendigen Gott. Tatsächlich. Manchmal denkst du, ja, ich mache ja eine unbedeutende Sache. Aber nicht ist für den lebendigen Gott unwichtig. So weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne schon. Das heißt, bevor du überhaupt an irgendeine Sache denkst, er weiß schon, was du denken möchtest. Wer kann das wissen? Nicht wahr? Aber Gott ist solch ein wunderbarer Gott. Nicht wahr? Du verstehst meine Gedanken schon von Ferne. Ich gehe oder liege, so prüfst du mich gründlich. Lobe den Herrn, lobe den Herrn. Wisst ihr, Geschwister, in unserem Herzen oft weißt du selber nicht, was in deinem Herzen ist. Selbst wenn du meinst, gründlich zu prüfen, es gibt so viele Dinge in deinem Herzen, dass du jetzt gar nicht weißt, dass es dort ist. Bis es eines Tages hochkommt, dann erschreckst du dich, dass du sowas in deinem Herzen hast. Und daher, es ist sehr, sehr gut, vor dem lebendigen Gott zu stehen und sage, Herr, prüfe mein Herz gründlich. Zeige mir noch, was da gibt in meinem Herzen, was dir nicht gefällt. Nicht wahr? Und wenn ich morgen vielleicht etwas tun würde, was dich beleidigen wird oder gegen dich sündige, du weißt ja schon, bitte verhindere das. Hast du jetzt schon mal so gebetet? Herr, du weißt ja, was morgen geschehen wird. Und wenn du diesen wunderbaren Gott kennst, du wirst schon zu ihm kommen und sagen, Herr, prüfe mich, durchforsche mich. Wenn wir das machen, Geschwister, wir werden so viele Mühe uns ersparen. So viele Probleme wird erspart werden, tatsächlich. Nicht wahr? Und ich möchte euch sagen, diesen Gott müssen wir wirklich erfahren. Denn er kennt nicht nur dich, er kennt alle Menschen. Menschen, die in die Gemeinde kommen, der kennt schon. Und mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Das hat Hiob auch gesagt. Hiob war auch einer, der diesen lebendigen Gott sehr viel Erfahrung gemacht hat. Ja, der Hiob. Deshalb war Gott so zuversichtlich, dass Hiob nicht umfällt. Und Gott war bereit, Satan herauszufordern, weil Gott schon vorausgewusst hat, dieser mein Knecht Hiob, der wird nicht umfallen. Nicht wahr? Aber der Satan, der weiß nicht. Der dachte, er kann auch was machen. Aber ich möchte euch sagen, Hiob war ein Mensch, der auch so viel Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Viele, die Hiob, wenn sie das lesen, sie lesen nur das Leiden und so viele Probleme und Schwierigkeiten, die Hiob durchgemacht hat. Aber du wirst merken, bei dem Sprechen von Hiob, Hiob war einer, der Gott kannte. So wunderbar, diesen lebendigen Gott zu kennen. Und das ist das Ziel auch im Gemeindeleben. Es ist zu schade, wenn wir hier in der Gemeinde sind, nach 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, und am Ende kennen wir noch diesen Herrn so wenig. Das Schönste im Gemeindeleben ist, dass wir diesen Herrn in seinem Reichtum erkennen möchten. Und wie Paulus gesagt hat, sein Evangelium war was? Die Rettung Christi? Was war sein Evangelium? Lauter. Die unausforschlichen Reichtümer Christi. Ja. Die Frage in der Gemeinde heute ist, nicht nur, ob wir zusammen aufgebaut sind, sondern wie viel vom Herrn kennen wir? Was für ein Christus erfahren wir heute in der Gemeinde? Dann sagte er, ja, mit allem meinem Wegen bist du vertraut. O Herr, wenn ich zurück an unserem Leben oder am Gemeindeleben, sei es persönliches Leben, schaue, dann muss ich bekennen, ach, wie oft habe ich nicht darauf geachtet, was der Herr zu mir gesprochen hat. Wenn ich nur darauf geachtet hätte, hätte ich mir so viele Sachen erspart. Aber, naja, Lektionen zu lernen muss man manchmal ein bisschen bezahlen. Ja? Nicht wahr? Und das Versagen ist oft der beste Weg zu lernen. Ja, wirklich. Aber lob den Herrn, je mehr wir durch so viele Angelegenheiten in unserem täglichen Leben hindurchgehen, desto mehr erkennen wir, mein Herr, du kennst doch alle meine Wege. Ich bin so töricht, dass ich gar nicht fragen und nicht auf dich höre. Ja? Und manchmal meinen wir vielleicht, ah ja, sowas brauche ich nicht, den Herrn zu fragen. Aber nein, wir irren uns. Frage den Herrn. selbst manchmal, wenn du meinst, du weißt es, dann sage ihm, Herr, gib mir doch eine Bestätigung. Ja. Ich brauche immer eine Bestätigung von ihm. Selbst wenn ich meine, ja, das ist doch so klar. Es ist aber immer gut, vom Herrn zu sagen, jawohl, Herr, kannst du das noch einmal bestätigen? Weißt du, der Herr hat gar keine Angst vor deinem vieler, wie sagt man, welches Wort soll ich da sagen? Ja, ihm viele, ihn zu belästigen, sozusagen. Ja, manchmal, wenn jemand so oft zu dir kommt, und wie mache ich das? Und das kannst du mir nochmal erklären und sagen am Ende, also wirst du sagen, also hör auf, mache ich die Sache selber. Ja, wir sind ein so ungeduldiger Mensch, aber bei Gott ist es nicht so. Je öfter und je mehr du zu ihm kommst, desto mehr freut er sich. Ja, komme doch zu ihm und frage ihn. Das ist der Weg, wie du diesen wunderbaren Gott kennst. Weil er weiß und er kennt deine Wege mehr als du selbst sie kennst. Denn siehe, es ist noch kein Wort auf meiner Zunge, noch kein Wort, dass du, o Herr, nicht schon nicht nur ein bisschen wusste, sondern völlig wusste. Bevor du angefangen hast, etwas zu sagen, hat er den ganzen Satz schon gewusst. Ist das nicht wunderbar? Bevor du die Geschichte erzählt hast, wusste er schon, wie die Geschichte endet. Naja, wie herrlich. Kennst du solch einen Gott? Vertraust du ihm? Wisst ihr, im Gemeindeleben wissen wir gar nicht so viel, weil wir Menschen sind. Deshalb brauchen wir solch ein Vertrauen auf diesem lebendigen Gott, weil vieles wissen wir nicht. Aber wir haben einen in der Gemeinde, der alles weiß. Pass auf. Selbst wenn die Ältesten nicht wussten, aber unser Herr ist das Haupt über alles in der Gemeinde. Er weiß alles. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen und hast deine Hand auf mich gelegt. So sicher, so sicher. Ja. In den letzten Jahren bin ich jedes Jahr so oft geflogen. Die letzten 40 Jahre. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich geflogen bin. Da oben. Und heute weiß ich, ja, vorne, hinten, oben, unten, egal wo ich bin, in der Luft, im Flugzeug, er hält mich fest. Ja. Wir brauchen gar keine Gedanken zu machen, oh, vielleicht stürzt mal das Flugzeug. Weil wir wissen, dass dieser lebendige Gott uns umhüllt, hat nicht Paulus gesagt, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ist das für euch nur eine Lehre, ein Wissen, ein Vers in der Bibel? Oder weißt du, dass es eine Wirklichkeit ist? Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Von hinten, von vorne hast du mich umschlossen. Wunderbar. Dann sagt der Psalmist, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Lob den Herrn, das müssen wir alle erleben. Ja, am Ende, du wirst sehen, ja, du fühlst dich so sicher in seiner Hand. So sicher in diesem lebendigen Gott, dann brauchst du gar nicht dich zu fürchten, so viel noch zu überlegen und Angst zu haben. Ach, wir können wirklich so viel uns ersparen. Paulus sagt auch, genauso. Dann lass uns zum Beispiel Römer 11 gemeinsam lesen. Weil Paulus auch ein Mensch, der diesen wunderbaren Gott so erkannt hat. Amen. O Herr Jesus. Am Ende von Römer 11. Es ist so wunderbar. Als er dieses Kapitel geschrieben hat, konnte er nicht mehr weiter schreiben, sondern er sagt, oh, welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Also, Paulus hat etwas berührt hier. Für ihn ist das nicht nur irgendeine theologische Schreiben, was er dort schreibt, sondern als er so viel geschrieben hat in diesem Kapitel, dann plötzlich konnte er sich selbst nicht mehr aushalten da. Er sagt, oh, welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Wie unergründbar sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Hast du so ein Empfinden wie Paulus? Oder wenn du die Bibel liest, dann kratzt du immer deinen Kopf. Was ist das? Was ist das? Und das ja, ist okay, normal. Ah, das weiß ich schon. Und das, ah ja, das habe ich auch schon mal gehört. Und auch das, ah ja, okay. So liest du die Bibel. Du hast den lebendigen Gott nicht berührt, noch erkannt. Wenn du aber mehr ihn siehst und erkannt hast, ja, und erlebt hast, du wirst wie Paulus hier einen Ausruf da sagen, oh, welche Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis, wie unergründbar sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Ich glaube, Paulus hat etwas gesehen, was wir nicht gesehen haben. Es scheint mir, dass er in einem ganz anderen Bereich ist. Wenn ich die Bibel lese, habe ich keinen solchen Ausruf. Aber wenn er nur irgendein Kapitel schreibt, dann konnte er nicht mehr weiterschreiben. Er muss mal atmen und sagen, oh, welche Tiefe des Reichtums. So müssen wir den Herrn kennen. Denn wer hat es seinen Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Manchmal, wir, die so töricht sind, wir geben immer unser Unrat. Wir wollen Gott Rat geben. Wir wissen mehr als er. Zumindest denken wir wissen mehr. Dann haben wir den lebendigen Gott gesagt, so müssen wir es machen. Warum wollen wir das machen? Es ist besser, wenn wir ihn fragen, Herr, was sollen wir machen? Was sind deine Wege? O Herr, oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, sodass es ihm vergolden würde? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte so wie dieser Mann sein. Ich möchte den lebendigen Gott so kennen, wie der David hier in diesem Psalmen, nicht wahr? Ja. So ein Verlangen müssen wir heute im Hause des Herrn sein. Und wir haben auch dieses Vorrecht. Und oft denke ich an das, was Hebräerbrief sagt von dem neuen Bund. Und alle werden dich erkennen. Dann muss ich sein Wort da festhalten und sagt, tja, du sagst alle und ich möchte dich erkennen. Ja? Was sollen wir ihm dienen, wenn wir ihn nicht erkennen? Wie können wir ihm wohlgefällig sein, wenn ich etwas tue, was ihm nicht gefällt und denke, ich tue ihm sogar einen Gefallen? Nicht wahr? Viele Juden damals, und Paulus hat Zeugnis gegeben, sie meinen es, nicht alle, aber manche meinen es gut, dass das, was sie getan haben, wahrhaftig von Gott war. Und sie waren so überzeugt, aber Paulus sagt, sie haben es in Unwissenheit getan. Und das möchte ich nicht wiederholen. Ich möchte nicht irgendetwas so fest überzeugt sein, gell? Nur weil jemand mir das erzählt oder ich mache mir eine Vorstellung, dass es richtig ist und am Ende finde ich, dass es doch nicht richtig ist. Deshalb möchte ich eine Bestätigung von Gott haben. Ich möchte von ihm wissen, ich möchte von ihm hören. Ich möchte vom Wort, als auch im Geiste, als auch von den Geschwistern, von der Gemeinde, eine Bestätigung und wenn möglich möchte ich auch ein Zeichen haben, wie der Gideon. Ja, ich habe Gott gesagt, ja, wenn du dem Gideon so ein Zeichen gibst, dann ich möchte auch, Herr. Ja, warum nicht? Warum nur Gideon? Oh, Herr. Nicht wahr? Und im Gemeindeleben heute, das ist sehr, sehr wichtig. Nichts ist wichtiger, als dass wir alle zu diesem Erkenntnis, überragende Größe der Erkenntnis Christi, unseres Herrn, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen. O Herr, das ist noch nicht alles, er sagte weiter. Das war schon wunderbar, aber er hat noch mehr zu sagen. Manchmal habe ich nichts mehr zu sagen, gell? Aber er hat noch mehr zu sagen hier. Nicht wahr? Wohin sollte ich gehen vor deinem Geiste? So gesund. Wo willst du dich verstecken vor ihm? Meinst du, du kannst dich vor Gott verstecken? Spielst du Versteckspiel mit Gott? Und in Jeremia steht's genau so geschrieben. Und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Es ist sehr gesund, das zu wissen. Oft, wenn ich irgendwo hingehen möchte, darf ich nicht hin, denn der Herr weiß. Der Herr weiß. Wo soll ich mich verstecken? Was soll ich tun? Nicht wahr? Wo können wir hingehen, dass der Herr nicht wusste? Aber ich möchte euch heute fragen, wo du hingehst, hast du vorher eine Anweisung vom Herrn bekommen? Fragst du ihn? Nicht wahr? Natürlich umgekehrt. Wo ich hingehe, das weiß der Herr genau, gell? Ja, aber umgekehrt jetzt, Herr, wohin soll ich gehen? Warum wirst du ihn nicht fragen? In der Apostelgeschichte sehen wir, gell, der Herr in seinem himmlischen Dienst hat alles bereitet für seinen Aposteln, wo sie hingehen sollen. Nicht wahr? Aber wir gehen überall hin, ohne ihn zu fragen. Das ist nicht ratsam, besonders in seinem Dienst, das ist nicht ratsam. Aber er hat solch ein Bewusstsein von der Anwesenheit Gottes. Er ist ein Mensch, der in der Anwesenheit Gottes und vor seinem Angesicht lebt. Stiege ich in den Himmel hinauf, so bist du da. bettete ich mich im Totenreich und ich dachte, ja, das ist wohl ein versteckter Ort, wo der Herr mich nicht finden kann. Siehe, so bist du auch da. Wo ist der Herr nicht? Wo ist Gott nicht? Nehme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Ende des Meeres, du dachtest, du bist alleine dort, so würde auch dort deine Hand mich führen. So ein Bewusstsein lebte dieser Mann. Er hat das Erlebnis, dass egal wo er ist, in welcher Situation, egal wo, nicht wahr, Gott ist auch dort. Das ist prima. Amen. Und dann richte mich fassen. So würde auch dort deine Rechte mich fassen. Amen. Halleluja. Eine wunderbare Erlebnis. Nicht wahr? Und daher, Geschwister, Paulus und die Aposteln damals, egal wo sie hingegangen sind, wo der Herr sie dort haben möchte, haben sie gar keine Furcht. Selbst im Gefängnis haben sie gar keine Furcht. Der Herr war auch dort. Die Hand des Herrn war dort. Erkennt ihr Daniel und seine Genossen? Also selbst in einem Feuerofen, da dachte der König, es war doch wie viele dort. Und plötzlich, wieso ist einer mehr da? Weißt du, weil der Herr ist auch dort. Ist auch dort. Egal wo du warst, du dachtest, du bist alleine. Aber dann plötzlich, ja, warst du doch nicht alleine. Egal wo du bist. Ja, solch ein Erlebnis. Die Heiligen damals haben es tatsächlich so erfahren. Sie haben es so erfahren. Die Anwesenheit des Herrn war so deutlich zu erkennen bei ihnen. Und so heute müssen wir auch die Anwesenheit dieses lebendigen Gottes, erkennen. Und dann spreche ich, sagte er, Finsternis möge mich bedecken. Vielleicht wird das. So würde selbst die Nacht um mich zum Licht werden. Das ist schon ein Wunder. Da hat er gesagt, ja, bei dir ist Finsternis nicht finster. Das ist zu wunderbar. Kannst du das begreifen? Bei ihm ist Finsternis nicht finster. Und die Nacht leuchtet wie der Tag. Zu wunderbar. Bei dir ist Finsternis wie das Licht. Und Johannes sagte, in ihm ist gar keine Finsternis. Amen. Gott ist Licht. Gott ist Licht. Und bei ihm ist gar keine Finsternis. Und es tut uns sehr wohl, täglich und alle Zeit in seinem Licht zu wandeln. Das müssen wir wirklich lernen, mehr und mehr im Gemeindeleben. Und dann natürlich, im neuen Jerusalem gibt es keine Nacht mehr. Es ist nur Licht. Heute gibt es noch die Nacht. Aber wie wir es gesehen haben, die Nacht wird immer kürzer. Amen. O Herr, wie Sommer im Norden Finnland. Da gibt es keine Nacht mehr. Lob den Herrn, ich war Lauchi. Ja? Aber das, dort ist es kein neues Jerusalem, gell? Ja. Ja, lobe den Herrn. Das heißt, Geschwister, dieser Mensch, der den lebendigen Gott so kannte, Er lebt hier alle Zeit in der Anwesenheit Gottes. Wie der Herr. Er hat alle Zeit das Angesicht des Vaters vor ihm. Ja. Die Apostel im Neuen Testament haben auch alle so gelebt. Sie lebten in Christus, sie lebten in der Anwesenheit des Herrn. Paulus hat alles und vieles getan vor dem Angesicht Jesu Christi. Er hat nichts getan, ohne ihn zu fragen. Er möchte gerne wissen, Herr, was sagst du dazu? Wie siehst du die Sache? Egal, wo er hingeht, egal, was er tut, lebt er in solch eine wunderbare Anwesenheit des Herrn. Meint ihr, es ist nicht möglich? Jawohl, es ist möglich. Ja, leider fehlt uns so sehr heute das Bewusstsein. Ja, und ich hoffe, dass alle Heiligen in der Gemeinde mehr und mehr diese Erfahrung machen. Ja, Herr Jesus, wir wollen in deiner Anwesenheit leben. Und hier heißt es in Vers 7 bis 12, dass unser Gott allanwesend ist. Ja, er ist überall. So wunderbar können wir das erfahren. Ja, aber erinnere, obwohl er allanwesend ist, doch wohnt er nur zu Jerusalem. Das dürft ihr nicht vergessen. Dass er allanwesend ist, bedeutet nicht, du könntest überall ihn nur so anbeten. Ne? Nein, nein, er wohnt heute in der Gemeinde. Das ist seine feste Adresse. Amen. Und dann hier 13, auf Vers 13 sagt er weiter, ja, du hast meine Nieren gebildet und du hast mich im Mutterleib gewoben. Lob den Herrn. Jetzt erkennt er Gott in Bezug auf seine Existenz. Die Allmacht Gottes ist nicht nur allanwesend, er ist allmächtig. Er hat alle Dinge geschaffen. Besonders uns Menschen hat er geschaffen. Ja, wisst ihr, Geschwister, als Gott alle Dinge geschaffen hat, sei es Licht, sei es die Atmosphäre, sei es das Trockene, hat er getrennt von dem Meer oder alle Pflanzen, Tiere und alles, was im Meer ist, auf dem Himmel da fliegen, gell? Er hat nur gesprochen und es wird, und sie werden alle dort. Sie wurden alle dort. Aber als Gott den Menschen geschaffen hat, das war anders. Er hat nicht gesagt, und es wird Adam, und es wurde Adam. Und da war der Mensch da. Nein, 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 zum Glück nicht. Er hat den Menschen nicht so geformt. Gott hat den Menschen in einer sehr speziellen Weise geformt, geschaffen. Mit Sorgfalt. Er hat etwas vor, geschaffen nach seinem Ebenbilde. Nicht wahr? Er hat den Menschen solch eine Seele gegeben, das in der Fähigkeit ihm ähnlich ist. Der Mensch ist etwas Spezielles. Ja, lob den Herrn. Gott sei Dank. Ich war, als ich in Shanghai war und habe im Zoo da herumgelaufen, habe ich die Tiere gesehen. Es war schön und gut, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich kein Affe bin. Ja, ich muss dem Herrn loben, dass ich ein Mensch bin. Und nicht in dem Käfig drin stehen und herumspringen. Tatsächlich. Gell? Ich habe solch ein Bewusstsein in mir. Halleluja, Gott. du hast mich so wunderbar geschaffen. Nicht wie der Affe oder der Gorilla, gell? Es war sehr interessant, das Gorilla zu sehen, aber ich möchte kein Gorilla sein. Es war wirklich sehr interessant. Aber bitte, das ist ein Gorilla. Keine Beleidigung für ihn, aber weißt, ich bin sehr froh, dass ich kein Gorilla, kein Orang-Utan bin. Ja. Der Herr hat unseren inneren Wesen gebildet. Das müssen wir dem Herrn loben. Weißt du, wir manchmal nehmen wir alles als so selbstverständlich, dass du eine Intelligenz hast und dass du ein Herz hast. Ja, und dass wir alles entscheiden können, unterscheiden können und so fähig sind, so viele Dinge können die Menschen schaffen, gell? Da müssen wir das bewundern. Mein Gott, du bist so herrlich. Wie herrlich hast du die Menschen geschaffen. So fähig, so schön. So zart, so empfindsam, so intelligent, voller Weisheit, so fähig. Nicht wahr? Ja? Und so, jetzt kommt dieser Psalmist zu seinem Wesen, zu seiner Existenz da, sagte er, du hast meine Niere gebildet, du hast mich im Mutterleib geformt. Ja? Ich danke dir dafür. Halleluja. Ich danke dir dafür. Hast du jemals dem Herrn gedankt, dass du heute existiert? Ich bin sehr dankbar, dass meine Mutter bei dem 8. Kind nicht aufgehört hat. Weil ich der 9. bin. Ich bin der 9. Wenn meine Mutter und meine Eltern beim 8. Kind gesagt, wir haben schon genug. Dann ist es aus mit mir. Dann bin ich heute nicht mehr da. Da muss ich dem Herrn danken. Oh Herr, ich danke dir. Nicht wahr? Dass sie nicht bei dem 8. Kind aufgehört haben. Ich glaube, der Herr hat gedacht, nein, das ist noch nicht zu viel. Müssen wir dem Herrn danken, weißt du? Wir denken ja, natürlich, die Chinesen haben damals große Familien. Nein, so, das ist nicht die Begründung. Die Begründung ist, dass Gott schon vor Grundlegung der Welt uns auserwählt hat. Ja, tatsächlich, das müssen wir dem Herrn danken. Nicht wahr? Das ist kein Zufall, dass du geboren bist. Meinst du, ist es ein Zufall? Das ist sicherlich kein Zufall. Da müssen wir alle den Herrn danken, dass du nicht nur geboren bist, du bist auch wiedergeboren. Nicht nur zuerst einmal geboren, sondern zweimal geboren. Und dann noch dazu bist du heute in seinem Haus, in der Gemeinde. Da musst du auch dem Herrn danken. Wir müssen dem Herrn wirklich so dankbar sein. Ich sehe über Lohn Verdonda. Halleluja. Ja, Amen. Dass du heute dort sitzt, musst du auch dem Herrn danken. Dann hat er gesagt, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, oh Herr. Das weiß meine Seele sehr wohl, weißt du? Weißt du? Weißt du das zu schätzen, dass du heute lebst auf dieser Erde, und zwar in Stuttgart? Halleluja. Sultan, dass du nicht in Budapest bist irgendwo, sondern dass du in Stuttgart hier bist und dass Gott dich auserwählt hat, hier in der Gemeinde zu sein. Nicht wahr? Und unserer Seele müssen dankbar sein. Wir müssen diesem lebendigen Schöpfer sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich so wunderbar geschaffen hast, so herrlich geschaffen, erstaunliche und ausgezeichnete Werke. Unter allen Millionen Lebewesen hier auf dieser Erde bist du das wichtigste Wesen, was Gott geschaffen hat. Nicht diese Dinosaurier oder nicht ein Elefant oder nicht der große Walfisch im Meer, sondern du bist ein Mensch im Ebenbilde Gottes. Schätzt du das? Amen. Schätzen wir das alle? Nicht wahr? Wir nehmen das nicht so sehr als selbstverständlich. Du musst wirklich dem Herrn sehr dankbar sein. Oh, Halleluja! Das weiß meine Seele sehr, sehr wohl. Je mehr du kennst diesen lebendigen Gott, desto mehr wirst du dein Wesen schätzen. Ja, Gott ist wunderbar. Deshalb bist du auch wunderbar. Und daher, weil du so wunderbar geschaffen bist, sollst du lernen, dich selbst dem lebendigen Gott zu geben. Lass den Feind dich nicht verderben. Junge Leute, lass nicht verführt werden von der Welt und von dem Feind, dass ihr mit dort in der Welt verderben. Der Herr möchte uns zur Herrlichkeit führen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist die Bestimmung der Menschheit. Aber leider, die Menschen werden von Gott, vom Feinde verführt. Sowohl in die Welt als auch in die Religion und am Ende ganz verdorben, unbrauchbar für Gott und sogar verteuflich. Denn der Herr hat gesagt, zu Ottern gezüchtet geworden. Das ist nicht gut. Das ist zu schade. O Herr, dann sagte er in Vers 15, mein Wesen war dir nicht verborgen. Als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde, und gemeint hier ist in dem Mutterleib hier, wie ein Stückwerk gewirkt wurde. Ja, wir haben hier so klar gesehen, dass als Gott uns gemacht hat, für ihn, das war keine kleine Sache, es ist wie ein Stück Werk, so sorgfältig, mit einem wunderbaren Plan, ein Kunstwerk, Sticht für Sticht, mit aller Mühe, hat Gott selbst das gemacht. Eines Tages, wenn wir ihn sehen, er wird das dir alles erklären, das kann ich euch nicht erklären. Es tut mir leid. Ich bin nicht qualifiziert. Aber das hat er uns hier gesagt. Deine Augen sahen schon mein ungeformtes Wesen, und im Hebräischen dieses Wort bedeutet ein Embryo. In dem embryonalen Stadium hat Gott schon dich geformt und gekannt, welche Farbe deine Augen haben sollte, ob du blonde oder schwarze Haare, wie lange deine Nase sein sollte. Alles hat Gott dort geformt. Wirklich. Denk nicht, es ist aus Zufall. Paulus sagte, schon von Mutterleib an hat Gott mich schon berufen. Ja. Diese Menschen haben diesen lebendigen Gott in solch eine wunderbare Weise gekannt. Ja, manchmal denken wir, ah, das ist doch nicht wichtig zu wissen, wer sagt das. Psalm 139 sagt, es ist sehr wichtig, deine Seele muss das sehr wohl wissen und genießen und loben und danken. Du musst wissen, welche Mühe Gott sich gegeben hat, um dich auf diese Erde zu bringen. Ist das nicht wunderbar? Schätzt du das? Deine Augen sah schon mein ungeformtes Wesen. Und sogar alle meine Tage waren in deinem Buch schon geschrieben. Ist das nicht wunderbar? Weißt du, Gott hat ein Buch geführt. Seine Buchführung ist ein bisschen anders als unsere Buchführung heute. Die noch werden sollte und von denen, die noch keine da war, hat er schon alles eingeführt. O Herr, ja, wenn das so ist, dann musst du ihm fragen, okay, Herr, was machen wir heute? Nicht wahr? Was wollen wir heute tun? Und was ist das Programm für nächste Woche, für das ganze Jahr bis zum Dezember? Herr, was wollen wir in der Gemeinde jetzt machen? Was steht dort geschrieben in deinem Buch? Darf ich mal hineinschauen, na, damit ich weiß, also, wo ich sein sollte? Das ist bildlich gesprochen hier, was ich jetzt sage, gell? Aber das ist kein Witz. Weil Gott schon alles vorher geschrieben hat mit uns. Es tut uns wohl da, mit ihm in der Gemeinschaft zu bleiben. Tatsächlich, was meinst du mit dem Herrn Jesus Christus, als er kam auf diese Erde? Alle seine Tage, alles sein Programm hat Gott schon geschrieben. Es ist schon programmiert. Vorprogrammiert, wann er seinen Dienst anfangen sollte, von wem er sich taufen lassen sollte. Und dann danach, dann wo soll er hingehen? Und so weiter. Und wann er sterben sollte? Und welchem Tage soll er auferstehen? Und wie lange sollte er noch auf dieser Erde bleiben, bevor er auf den Himmel gefahren ist? Das ist alles programmiert, in dem Buch geschrieben. Und der Herr hat alles getan nach dem Buch. Ja, ist das nicht wunderbar? Wir denken, ach ja, es kommt so, der lebt nur so jeden Tag, gell? Nein, nein. Der Herr wusste wohl, was er machen sollte. Deshalb hat er immer gesagt, so, oh, meine Zeit ist noch nicht da. Alle Zeit, ihr könnt alles tun, aber nicht ich. Ich bin begrenzt von dem, was geschrieben steht. Alles, was ich machen soll, an welchem Tage, wann soll ich nach Jerusalem gehen und so weiter. Ja, es ist alles geschrieben. Welcher Mensch lebt auf jene Weise wie der Herr? Ja. Deshalb ist es so gut für uns, diesen lebendigen Gott zu kennen. Leider kennen wir ihn noch nicht so gut. Dann sagte er, Vers 17 bis 18, oh, wie kostbar sind für mich, oh Gott, deine Gedanken. Amen. Wie kostbar ist für mich, o Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß, wie im Psalm 40, so ähnlich, sagte der Psalmist. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Und wenn ich erwache, bin ich noch immer bei dir. Ja, immer noch bei dir. jeden Tag, alle Zeit. Ist das nicht wunderbar? Ja. Ein Mensch, der in solch einem Bewusstsein lebt, oh, das ist herrlich. Das ist doch herrlich. Hast du nicht so einen Wunsch, so zu leben? Nicht wahr? Seine Gedanken zu kennen. Oh, Herr, Halleluja. Herr, lass mich deine Gedanken kennen. Wie ist ihre Summe so groß? Und das entspricht, was der Paulus gesagt hat. In ihm, in Jesus Christus, Licht verborgen. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ja. Du kannst nur die Lehre wissen. Aber Paulus kennt die Person, die diese Lehre gegeben hat. Er kennt den lebendigen Lehrer. Was willst du haben? Die Lehre oder den Lehrer? Wenn du eine Wahl hättest heute Abend, Günther, was willst du haben? Die Lehre oder den Lehrer? Natürlich den Lehrer. Aber viele haben das nicht gewählt. Viele möchten die Lehre mehr als den Lehrer haben. Und das haben die ganzen Juden da gemacht. Sie wollen das Wort Gottes und alle Gesetze und alle Satzungen wollen sie haben, aber den lebendigen Gott, der diese Satzung und Gesetz gegeben haben, wollen sie ihn nicht haben. Viele Leute vielleicht können das nicht verstehen. Ach, der Bruder da, der ist gegen alle Lehre. Nein, ich habe was Besseres, ich habe den Lehrer. Wenn ich eine Frage habe, gehe ich zu ihm, dem Lehrer. Der weiß alles, der erklärt mir. Anstatt, dass ich selber dort irgendwo, wenn ich nicht weiß, ein Internet gucken. Ist Internet dein Lehrer? Warum willst du nicht den Lehrer haben? Wenn du den Lehrer kennst, du hast eine unbegrenzte Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist unerschöpflich, unbegrenzt. Das ist das Geheimnis im Gemeindeleben. Denn der lebendige Gott wohnt hier. Manche Leute werden sagen, ja, ihr habt ein geheime, was, Vorrat oder Quelle. In der Tat, wir haben diese geheime Quelle, das ist der lebendige Herr. In ihm Licht verborgen, alle Weisheit. Seine Gedanken sind so reich, so zahlreich. Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als den Sand. Hast du jemals den Sand gezählt? Niemand kann den Sand zählen. Da kannst du wirklich 100 Jahre lang zählen und immer noch nicht fertig. Ach Gott, dann kommt er zu dem täglichen Leben wieder. Nicht wahr? Ach Gott, schade. Wir können nicht immer in dem Bereich da leben, müssen wir wieder zu der Erde zurückkehren. Wir müssen wieder mit vielen Dingen zu tun haben. Ach Gott. Wolltest du doch den Gottlosen töten? Weicht von mir, ihr Blutgierigen, jetzt, nicht wahr? Ja, weil er diesen lebendigen Gott jetzt kennen. Er war so mutig, so zuversichtlich. Er sagt, weicht von mir, ihr Blutgierigen. Denn sie reden boshaft gegen dich. Aha, siehst du. Das musst du erkennen. Wenn Menschen gegen uns sind, du darfst nicht denken, sie sind gegen euch. Nein, sie sind gegen den Herrn. Als ich jünger war, wenn ich in der Gemeinde bin und jemand ist gegen die Gemeinde, bin ich immer getroffen. Fühle ich mich immer getroffen. Oh, dann möchte ich verteidigen. Oh, die Leute sind gegen uns. Heute? Nein. Bist du gegen die Gemeinde, das ist dein Problem. Nicht mit mir, dein Problem mit Gott. Ja, Paulus damals war so stark gegen die Gemeinde da, gell? Und hat der Herr gesagt, ja, Paulus, Saulus, wie verfolgst du mich? Ja, und jetzt hat dieser Bruder hier, dieser Mann, der den Herrn so gut jetzt kennt, seine Haltung ist was anderes jetzt hier. Er sagte, denn sie reden boshaft gegen dich und deine Feinde erheben Falschheit oder Nichtigkeit oder Lüge gegen dich. Dann sagte er, jetzt ist ein Mensch, der völlig eins war mit Gott hier. Er sagte, hasse ich nicht, o Herr, die dich hassen. Vorher natürlich, er liebt, was der Herr liebte. Und jetzt sagte er hier, ich hasse, was du hast. O Herr, was kann ich sagen? Ich hasse, was du hast. Und ekelt es mich nicht vor denen, die sich gegen dich erheben? Ja. O Herr, manche Christen sind so nett, es ekelt ihnen gar nichts. Sie lieben alles selbst, alles gegen den Herrn, gegen die Gemeinde, gegen alles. Es ekelt ihnen nicht. Aber hier heißt es, und ekelt es mich nicht vor denen, die sich gegen dich erheben. Sogar sagte er, ich hasse sie mit was? Gibt es sowas? Vollkommener Hass? Ich dachte, es gibt nur vollkommene Liebe. Oh. Wisst ihr, dass in der Schrift auch ein vollkommener Hass gibt? Was heißt ein vollkommener Hass? Heißt es, dass ich sie hassen bis zum Äußersten? Ist das ein vollkommener Hass? Nein, du irrst dich. Ein vollkommener Hass ist der Hass Gottes. Wenn er etwas hasst, dann ist es richtig. Wenn ich etwas hasse nach meinem Hass, ist das ein hässliches Hass. Aber wenn du hast das, was Gott hasst, dann hast du mit einem vollkommenen Hass. Wahrscheinlich werden die Menschen heute nicht begreifen, wovon wir komisch hier reden in der Gemeinde. Aber es ist halt so. Es ist wirklich so. Und das kann nur einer erleben, indem er eins ist mit diesem lebendigen, wunderbaren Gott. Der Herr hat zu der Gemeinde in Ephesus gesagt, und das hast du, der Herr hat sie gelobt, dass du die Werke der Nikolaiten hast, welches ich auch hasse. Das ist ein Lob vom Herrn. Der Herr hat nicht nur die Liebe gewollt, sondern er hat auch gesagt, nicht wahr, dass die Gemeinde dort das gehasst hat, was der Herr auch hasst. So, hier heißt es, ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind Feinde für mich. Nicht, weil sie gegen mich sind, sondern weil sie deine Feinde sind. Lobe den Herrn. Und daher ganz am Ende wirst du sehen, wenn wir im Herrn reich geworden sind, alles geht nach ihm, nach dem lebendigen Gott, nicht nach irgendeiner Lehre. Und ah ja, du bist gegen diese Lehre, also streiten wir miteinander. Nein, nein, alles geht es nach dem lebendigen Herrn. Wenn ihr ja sagt, und Amen. Wenn ihr das liebt, Amen. Wenn ihr dich aufnimmt, Amen. Wenn ihr dich ablehnt, auch Amen. Wir können nur aufnehmen, wir wissen nicht, dass auch der Herr ablehnt. Deine Vorstellung ist, dass der liebe Gott alles annimmt. Ja, dann wieso sind so wenige Menschen gerettet? Meinst du, Gott liebt sie nicht? Nein, aber Gott kann nicht alles dann umarmen, alles aufnehmen. Nicht wahr? Gehen alle Gläubigen in das tausendjährige Reich und herrschen mit Christus? Nein. Sind alle 10 Jungfrauen in die Hochzeit hineingekommen? Meinst du, Gott liebt sie nicht? Das hat nicht mit der Liebe zu tun. Es gibt etwas mehr als nur die Liebe. Warum wollen wir nicht verstehen, was Gott uns gezeigt hat? Und daher sage ich immer und betone ich immer wieder, wir müssen den lebendigen Gott kennen. Nicht nur die Lehre und nach Vorstellungen, nach diesen, jenen. Ach, Geschwister, es ist höchste Zeit, dass wir eine noch tiefere Wendung machen zu dem Herrn hin. Ja, dann Vers 23, noch einmal am Ende. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Warum? Weil trotz allem, obwohl wir vielleicht den Herrn so viel gekannt haben, und doch unser gefallenes Herz, das Herz oft ist noch ein Problem in uns. Bis wir eines Tages den Herrn sehen und völlig mit ihm in einem Reich, dann haben wir kein Problem mehr in unserem Herzen. Aber solange wir heute leben auf dieser Erde, haben wir immer noch Probleme in unserem Herzen. Egal wie du meinst, du kennst den Herrn so gut. Der Schreiber von diesem Psalm kannte den Herrn so gut und dennoch am Ende sagte er, erforsche mich, oh Gott, erforsche mich und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob irgendein böser Weg noch in mir ist. Oder diesen bösen, dieses Wort heißt Götzendienst, Götzenbilder. Ob irgend noch ein Götzenbilder in meinem Herzen ist. Das heißt, unser Herz hat immer noch versteckt, etwas mehr haben möchten als den lieben Gott. Und wenn wir nicht aufpassen, wir werden von uns selbst betrogen. Gell? Das heißt, wir müssen wachsam sein. Wir müssen wachsam sein. Lobe den Herrn. Und der letzte Satz ist ein wichtiger Satz. Er ist der letzte, aber der wichtigste. Der letzte ist nicht der unwichtigste. Er sagt, und leite mich auf ewigem Wege. Halleluja. Es ist nicht nur ein vorläufiger Weg. Es ist nicht nur ein Weg für die nächsten 10 Jahre. sondern bei dieser Vollendung, die Zeit der Vollendung jetzt. Wir wollen hier zur Vollendung gehen. Dieser Weg, diese letzte Strecke muss der ewige Weg sein. Wer ein Ohr hat, der höre. Das heißt, dieser Weg ist der Ewige selbst. Wer ist der Ewige? Ah, Gott selbst. Christus. Er ist der ewige Gott. Und der ewige Weg ist der ewige Gott. Es ist nicht eine Methode, die wir hier jetzt lernen, das uns zur Vollendung bringen möchte. Es ist nicht irgendeine Praxis, das wir heute machen, jeden Tag vormittags um 6 Uhr morgen wach machen, um 12 Uhr mittags Gemeinschaft, Abend, da können wir abends Gebet machen und dann noch Mitternacht Gemeinschaft und dann. Das ist nicht der ewige Weg. Ich weiß nie, was für ein Weg das ist. Die Menschen haben komische Methoden. Der ewige Weg ist unser lebendiger, ewiger Gott. Amen. Lob den Herrn. Amen.